Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Palissa.
Und dem Luca Fontana. Hallo.
Töne ich eigentlich besser, jetzt, wo ich stehe mit dem Stehpunkt. Jetzt muss ich meine Stimme sich entfalten. Schon, oder? Mindestens 5 dB Lüter.
Schade. Sag nicht.
Gut, haben wir einfach schon eine halbe Stunde einwärmen und jetzt schon zu viel zum Stehen.
Ja, wir technische Hürden haben wir jetzt eine halbe Stunde lang gehabt. Wir sind eigentlich schon seit einer halben Stunde am Schwätzen. Also wenn wir irgendwie genervt sind oder schon jetzt aufeinander
dann bist du nur den kleinen Lautstärkehebel müssen finden und ich muss da mein Mauskabel noch abheilen, es blinkt schon. Apropos ein Stehpult, da muss ich euch noch den Besten erzählen, bevor wir uns ein super Programm bekommen. Ich habe ja ein Stehpult, weil wir ja jetzt immer alle nur die Heim arbeiten und ich fand jetzt, im Büro habe ich ja schon lange eins
gehabt. Hast du gedacht, jetzt, wo wir die Weisung haben, dass wir zurück ins Büro müssen, wie ich auch?
Genau. Ja gut, wir gehen ja vermutlich nur einen Tag oder so, aber müssen wir noch schauen.
Ich glaube 2 bis 3, aber
ja. Genau. Aber lohnt sich jedenfalls so oder so. Ich habe das im Geschäft immer extrem geschätzt. Ich habe das auch bei uns gekauft. Oder? Du hast noch eine eigene Platte gekauft, genau, aber das gleiche Fundament.
Von der Schweizer?
Ich weiß gar nicht. Also, den Namen schon vergessen. Gekauft und so. Und dann, ja, wie es halt ist, oder? Noch irgendwie so Kabelkanal und so Gespäß. Obwohl, hast du Kabelkanal?
Nein.
Ich habe das wieder angemacht und schön verkabelt, muss ich sagen. Also eben schön. Eigentlich ist das verschwendete Liebesmühe. Weil es geht gar nicht schön verkabeln, weil irgendwie kann 2 PCs drunter stehen und ein Subwoofer und es gehen zu uns an 3 Orten Kabel runter. Und eigentlich.
Das sind jetzt ja, einfach ein bisschen weniger. Ich kann einfach eins. Ja, dann war das Problem, dass ich mit dem PS5 nachher müssen über Kabel anschliessen fürs Gran Turismo. Oder so allgemein, wenn du Multiplayer willst, spiele ich sicher nicht über das WLAN. Dann ist dort nochmal das Kabel dazugekommen, aber ich habe eigentlich noch einen USB-Hub einfach mehr auf den Pult gestellt und alles, der größte Teil ist ja USB, damit das eben nicht passiert, oder?
Ja, nein, aber ich habe Kabel, ich habe auch einen USB-Hub und ich habe trotzdem, ich habe Boxen, Kopfhörverstärker, 2 Mixer, die Ladekabel, Monitor, nein, aber ich habe gleich, ich habe das sind X-Kabel. Die einen sind halt am Boden, vom einen PC zum anderen. Es sind jetzt am einen Ecken. Es ist jetzt ein Kabelgewurstel, wo zwar dort in den Kanal hineingehen. Man sieht es uns nicht. Ich klettere nicht unter dem Tisch. Um eigentlich ist es für nichts gewesen. Aber genau, das ist ja noch egal. Oder? Ich habe ja so einen grossen, so einen 48 Zoll Monitor. Der Luca lacht schon, verschmitzt.
Die Story hast du mir noch nie richtig erklären, wieso dass du das machst.
Der Monitor, nein, der ist grossartig. Ich habe ihn an die Wand montiert vorher, weil das ist einfach eleganter. Und jetzt ist klar, mit dem Stehpult geht er das nicht mehr. Dann habe ich es mal recherchiert oder bei uns mal geschaut. Für 48 Zoll so Wandhalterungen und so. Wenn dort wirklich eine Watch, die kannst du und abschieben, so richtig, das ist dann einfach auch richtig teuer. Also dann zahlst du irgendwie 500 Stutz und hast einfach irgendwie ein riesiges Geschwür an der Wand.
Also, ja, ich glaube, also 500 Stutz ist ja das eine, aber das ist einfach unheimlich hässlich ist immer.
Ja, ich finde aber 500 schon steiler Preis für irgendwie, ja, das ist der halbe Preis vom Fernsehen. Aber ja, es geht einfach nichts dezent, oder? Und vor allem jedes Mal und abschieben. Und dann habe ich gefunden, gut, dann machst du halt etwas für auf den, so ein Stativ oder wo du einen Arm oder so, wo kannst du einen Tisch dann machen. Gibt es natürlich auch nicht jede Menge für die Grössen. Obwohl, mittlerweile gibt es da die riesigen Ultra-Wide 49 Zoll, weißt du? Und für die gibt es natürlich so Arme und so. Ja, aber die kosten eben auch 300 Stutz. Ich habe dann aber irgendwo einen gefunden, der irgendetwas 100 gekostet hat, mit allem drum und dran. Wo bis zu 55 Zoll sogar kannst du dran machen und so. Jedenfalls gemacht und so, oder? Anmontiert und dann hat man gesagt, Scheiße, jetzt ist es wieder so weit, es ist so ein nahes Bild wieder. Weißt du, ich habe jetzt eine tiefere Platte, es war so schön gewesen, weil alles so weit weg war und plötzlich einfach habe ich ihn wieder irgendwie gefühlt in der Mitte vom Pult. Und ich fand, das geht nicht. Den Fernseher wieder runtergenommen, dann habe ich gefunden, hey, da kannst du improvisieren. Ich kann nämlich das Gelenk wegmachen und einfach den Fernseher direkt, also mit dem VESA, die VESA-Platten, das ist ja der Standard, wo man all die Monitore so montiert, ja, genau, direkt an die Stange machen. Das hat wirklich gerade funktioniert. Ich habe einfach mit so einer Metallfeile am VESA-Scharnier da ein bisschen mehr müssen feilen, damit es halt auf die Löcher an der Stange, an der Halterung gepasst hat. Aber so ist wirklich nichts. Ich habe zwei längere Schrauben gebraucht und dann mega unkompliziert und etwa 10 cm gespart, oder?
Anstatt was ist die Alternative?
Ja, vorher hatte einfach noch so ein Gelenk dazwischen, wo halt den Monitor kannst in alle Richtungen bewegen. Aber das brauche ich sowieso nicht bei dem Monitor. Ich bewege den nie. Also ich muss den nicht u- und ab kippen oder links und rechts kippen. Ja. Und das Gelenk habe ich einfach rausgenommen. Und durch das habe ich einfach... Und das ist eben eine sperrig gewesen. Aber ja, hänge ich sie dran, Monitor leuchtet an den Fernseher, drücken. Du hörst einfach irgendwie so das typische, das komische Geräusch, das macht der Fernseher im Ausstellen, das Tong. Passiert nichts. Probier ein paar Mal. Dann habe ich das erste Mal den Knopf gefunden am Fernseher. Gar nicht gewusst, dass die einen hat zum Einstellen. Der ist unten. Geht nicht mehr. Kurz googelt, alle gesagt, der ist kaputt. Also wenn es leuchtet und du kannst es einstellen sozusagen und es stellt gerade raus, der ist kaputt. Da sind sich alle offenbar gerade einig gewesen. Ich weiss es nicht. Aber hey, Glück im Unglück. Ich habe gefunden, ich kann doch nicht so lange warten, bis ich einen neuen habe, oder? Also bis der zurück ist von der Reparatur, oder? Und dann habe ich eine Occasion und für irgendwie 750 Stutz habe ich das Nachfolgermodell jetzt bekommen und es ist 5 Tage alt, weil der Typ den gekauft hat und gefunden hat, nein, der ist zu klein, ich brauche einen grösseren. Hur Schnäppi! Im Electronic hat er sich gekauft, verdammt günstig.
Wo, Fricard oder was?
Nein, Tutti. Und wirklich?
Also, wie heisst der Fernseher?
Der LG C17. Also C1 ist ja.
Eigentlich das C1-Modell, genau. Das andere ist immer der Ländercode hinten dran und C17. Oder weißt du irgendwie, je nach Land, bei der einen hast du eine Platte, die hinten, keine Ahnung, weiß ist, bei der anderen ist sie schwarz, whatever. Und das hat dann noch. Eigentlich ist es einfach der C1.
Jedenfalls, ich hoffe jetzt einfach, den alten, den könntest du mir flicken, und das kostet mich nicht irgendwie, das kostet mich nichts idealerweise, es geht auf Garantie, dann kann ich den nämlich gut verkaufen, da habe ich sogar Fürsche gemacht, weil,
du merkst wirklich... 8,59 ist er bei uns, ja gut, ja.
Jetzt?
So, ja.
Und ich dort geschaut, da war er noch 1000 gewesen, vermutlich haben sie auch das...
9,38 ist er gewesen und jetzt, ja, also 48 Zoll oder C17.
Ja, genau.
Ist es gerade eine Aktion oder so? Weil ich habe
geschaut.
Ja. Ich habe genau geschaut. Dort, wo du gefragt hast, Phil, ist ja mit 65 Zoll Version in Aktion gewesen. Sie haben es natürlich gerade unsere Leute gerade den Change gemacht auf das nächste kleinere Modell wahrscheinlich. Also, ja.
Aber mein eben, nochmal 100er weniger und wie gesagt, der ist nigelnagelneu. Recht edel. Und
du hast jetzt aber mit dem abgenommenen Ding gemacht, das hat nichts mit dem zu tun, dass du das VESA-Zeug abmontiert hast.
Nein, es ist, also, weißt, vielleicht hat es durch die Erschütterung oder so, aber ich meine, also, weißt, ich kann nicht, das ist nicht irgendwas, dass der Monitor rumgewackelt hat. Ja. Also das war so eine kleine Feile gewesen und keine Ahnung, vielleicht darfst du kannst ja die wirklich nicht richtig anlangen, oder? Kennst du die hohen Flachbildmonitoren? Vielleicht ich weiß es nicht. Du, mal schauen, was sie denn sagen in der Reparatur. Wieder
hast du eine Garantie drauf, oder?
Ja.
Natürlich. Ja, mal schauen. Ja, die ja, also, weißt du, was machst du mit dem anderen?
Verkaufen.
Und dann machst du vielleicht sogar noch vorwärts. Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, jetzt geht nicht, wenn der andere natürlich auch so runterkommt. Aber vorher habe ich... Weil ich habe den gesucht, die Occasion, und habe ihn nicht gefunden, unter 800 Stutz.
Also die letzte Generation.
Mein Alter habe ich teurer gefunden als der. Der hat dann wirklich an dem Tag hineingestellt. Und jemand hat schon gefragt, aber der wollte verschickt haben. Und er hat gesagt, nein, den musst du holen.
Ja, nein, wirklich, den musst du holen.
In Dietike. Oh nein, Schlieren, ja.
Oder Schlieren, ist auch nicht gerade.
Ja, das war nice. Ja.
Dafür muss ich noch mit unseren Leuten schimpfen heute. Ich habe einen neuen Kübel bestellt für den. Also wie sagen wir denn? Dreht-Eimer. Weißt du, die auf dem WC, wo du draufstehst und dann geht oben dran. Also einen bestellt. Ganz normale Runde. Der ist angekommen, schon die Verpackung von Galaxus hat schon ausgesehen, als ob die einmal auf dem Bucht und wieder retour wäre und das irgendwie gekickt worden wäre währenddessen. Und da habe ich es aufgemacht und der ganze Kübel ist oval, ist so verformt. es ist, als ob irgendein Auto drüber gefahren wäre oder ein Elefant drauf gestanden wäre.
Vielleicht ist ein Designkübel.
Ich weiß es. Nein, überhaupt nicht, weil der Deckel ist nicht verformt. Der passt jetzt nicht mehr drauf auf den Body, wenn er runtergeht. Dann ist es einfach so völlig so. Ich habe das Zeug aus der Verpackung rausgehört. Fuck,
großartig.
Einfach so, ja. Ja, der, geil. Keine Ahnung, ja, was mit dem Spaß passiert ist. Irgendwo unterwegs ist der wohl überfahren worden von irgendeinem, wie sagen wir, einem Gabelstapler oder keine Ahnung was.
So ein Rolli.
Ja.
Hey, ich bin diese Woche an einem, ich bin am Montag an einem unglaublichen Konzert gewesen, übrigens. Wir machen ja viel zu wenig auch so Musik und
Kultur.
So. Und jetzt, wo man wieder in den Ausgang kann, muss ich das sagen. The War on Drugs war in der Halle 6:22 und es war fantastisch gewesen.
Haben sie ihn gewonnen?
Die gewinnen dann nie, nein. Aber hey, zwei Stunden, unglaublich episch. Und das Krasse ist, mittlerweile kommt mir ja, es hat so eine Zeit gegeben, da haben alle, wo so die LED-Wand en vogue gewesen sind, haben alle einfach so eine LED-Wand hinter dran gestellt und dann nachher schlechte Visuals drauf projiziert. Das ist eigentlich so ein flashy Tiefpunkt von Grosskonzerten irgendwie. Und die haben gar keine LED-Leinwand gehabt, aber haben oben so LED, es sind wie Streifen, wo aber ganz alles eigene kleine Scheinwerferli sind. Und jeder von diesen Scheinwerferli kann die Farbe autonom verstellen. Und nachher haben sie auf, also so wie ein Viereck oben an der Bühne durch, oder? Ein Quadrat mit denen, also von allen Seiten, haben sie so können wie mit dem Rauch, hat es dann nachher so Wände gegeben, wo sie haben wie Nordlichter, weil die sehr dynamisch gewesen sind und so. Dann haben sie aber mit denen auch können ins Publikum rauszünden oder auf die Bühne zünden. Und gefunden ist auch eins gekommen. Es ist so abgefahren gewesen. Es ist so krass. Also wirklich, es ist minimal, aber der Effekt ist bombastisch. Man hat es also können Regen machen und so. Und das hat aber nichts. Also weißt du, es sind wirklich nur, es ist einzelne Lichtstrahlen, die du Farbe bestellen kannst, oder? Aber so eine Wand von einzelnen Lichtstrahlen, die du Farbe bestellen kannst. Richtig gut gewesen. Geil. 2 Stunden lang Adnau Seeam, die Lieder auch irgendwie, haben mich einfach so 3 Minuten verlängert mit so krautrock-mäßigen repetitiven Riffs und so. Es war absolut gigantisch gewesen. Und etwas, was ich muss sagen, damit wir da vielleicht den Link schaffen zu Handys und so. Es hat hure wenig Leute gehabt, die den Shit gefilmt haben und Fötterli gemacht haben. Das war ein Erwachsenenkonzert gewesen. Weißt du, bei den Kids ist doch überall das Handy da oben und bei uns so. Also, Kollegin ist reingekommen, hat so das Handy und hat gesagt, nimm das ab, das ist ein Erwachsenenkonzert. Da wird nicht gefilmt. Das sind ja auch immer die, das ist ja, wirklich. Komm mal, schau doch noch schnell die Ausschnitte von dem Konzert von vor 2 Jahren. Hat noch nie
gesehen. Die verwackelten Scheißbilder, wo der Ton auch noch so überschlägt drauf, weil es ist ja so geil und so. Das war bei mir im Fall genau gleich. Ich war am Sonntag am Hans Zimmer Konzert mit dem Hans the Man Zimmer himself im Hallenstadion. Und das war auch abartig geil. Also 3 Stunden. Also, ich glaube, das war das lauteste Konzert, das ich jemals gesehen bin. Leck!
Der fährt zu durch, der vorne. Ich bin ja letztes Mal auch im Hallenstadion und er hat einfach die erste Reihe quasi, die dort sitzt, sind alles so Abwaufer.
Aber
fette Riesen, einfach eine Reihe Abwaufer.
Einfach völlig crazy, wirklich. Aber auch dort, die Lichtshow war übertrieben krass gewesen. Ich habe wirklich eins, also beim The Dark Knight-Theme, abgesehen davon, dass, also weißt du, hinten dran die ganze Percussion und so, all die Leute, die und der Licht, das ins Publikum rausblitzt und macht, ich habe meine Augen zumachen. Ich bin halb blind geworden dort drin. Es ist wirklich so eine völlige Show. Also crazy, aber richtig, richtig geil. Also, boah. Ja,
es ist geil, irgendwie wieder an Konzert gehen. Ich habe es genossen. Es ist wirklich, also, ich war schon an einem anderen Konzert noch gewesen, aber das sind 2 auf der Bühne mit der Gitarre, Kings of Convenience. Auch wunderschön gewesen und so, aber hey, also ein 1,5 Stunden und dort, oder nicht mal, und dort sind es jetzt einfach 2 Stunden durch, richtig geile Gitti Soli und so. Und das Gute war, der Saxophonist war krank. Genau das beschissenste Instrument hat gefehlt.
Sax ist geil.
Nein, ich finde es nicht so easy.
Im November bin ich im letzten gewesen, am Clandestinos. Aber jetzt muss ich endlich die Rage-Tickets kaufen.
Ja, wann sind
die? Ende August. Wo? Das,
in Paris?
In Paris und London. Ich habe dort ja für das Lollapalooza in Berlin Tickets gekauft, für 2 Jahre. Und die sagen immer, du kannst jetzt ist, glaube ich, sind sie rückerstattet worden. Und die haben immer noch einen Headliner, der to be announced ist. Aber ich weiss nicht, irgendwie. ob das wirklich Rage wird, weil man könnte schon meinen, eben England und Frankreich ist ja dann schon Deutschland das Größte, aber ja, keine Ahnung, aber ja, dort würde ich schon gerne gehen.
Ah, ist geil, ist das, mit Run the Jewels, ah, sehr gut.
Ja, finde ich auch geil, ja. Ja. Was auch geil ist, sind unsere News. Hey, weil dort hat es auch geilen Sound. Nämlich gerade im ersten, den wir haben. Im Monkey Island. Übrigens nachher, genau, zuerst neues Monkey Island ist vorgestellt worden. Mit gutem Soundtrack wieder. Dann der Unreal Engine 5 ist endgültig veröffentlicht worden. Über Twitter können wir hier reden. Dort gibt es gute und schlechte Neuigkeiten, je nachdem, wenn ihr seht, dass man steht. Das iPhone soll es gleich als Abo geben. Dann hat der Luca Fantastic Beasts 3 gesehen und ich habe Murder on the Nile geschaut.
Hey, ist Fantastic Beasts so ein Harry Potter Spin-off?
Richtig, richtig.
Siehst du, das ist etwas einzige Harry Potter Lore, das ich kenne. Und der Mann ohne Nase da, der Dumbledore.
Nein, das ist der Voldemort. Oh mein Gott.
So close.
Okay.
At least you try.
Potato, Potato. genau, noch ein Lego Star Wars Skywalker Saga und Toonie vielleicht noch ein Update. Aber genau, das Monkey Island, ein neues Hans.
Hey. Ja, was? Sorry. Ich bin zu früh, hey. Ich bin zu früh
reingeschossen, sorry. Hast du dir zu früh okay. abgeschossen? Es ist... ja, es sind einfach einen kurzen Teaser-Trailer, halbe Minuten oder so, wo es einfach wieder so in den gleichen Stil wie so ein modernisierter Stil vom 3 hätte ich jetzt gesagt, oder so 2D, aber es sieht nicht handzeichnet aus, aber irgendwie auch nicht CGI, nicht computermäßig. Ja. Ist noch schwierig zu sagen. Ich finde es einen recht coolen Stil. Und eben vom Ron Gilbert wieder, also er ist einer von der die erste gemacht hat, von den Co-Creators, zusammen mit dem Tim Schafer und jetzt muss ich mal schauen, wie ist der andere sein Name? Der ist nämlich auch wieder dabei. Zwei sind ja noch wieder dabei, aber Ron Gilbert und der Dave Grossman. Die sind wieder dabei und eben auch wieder dabei ist der Dominic Armato, der die Stimme vom Guybrush mimt und sonst weiss man ehrlich gesagt noch nicht, außer dass es dieses Jahr kommen soll. Ja,
und haben die das erste gespielt?
Ich habe alle gespielt, ja.
So, das war eben also wirklich mein erstes Videogame auf dem PC. Oder so.
Ah, wirklich?
Ja, und das Ding ist, gute damals Mistik. Hat man das ja so raub kopiert, dann hast du eine Kopierschütze gehabt, dazu hast du so ja, zwei so Discs müssen gegeneinander. Das ist dann aber irgendwann ausgelötet und so, das war schwierig gewesen, dann nachher das irgendwie zu entziffern. Und das andere ist, es hat immer an einer Stelle, ich bin nicht weitergekommen, was einen Absturz gegeben hat, weil es natürlich eine Raubkopie war. Und irgendein paar Datenblöcke hat es nicht richtig über auf der Diskette. Und immer so, nachdem mit dem Gummihuhn dort irgendwie rüber bist, hat es irgendwie, bist nicht weitergekommen. Frustrierend, aber ganz geil.
Ah, stimmt, das hat so den Dings gehabt, ja, genau. Ich habe nie gecheckt, wie die genau funktioniert haben, aber, ja, wie das technisch funktioniert hat, das hat mir nie irgendwie eingeleuchtet. Auch die Siedler hat das etwas gehabt. Und,
manchmal musst du so auf der Seite 3, das 5. Wort in der Anleitung eingehen und so. Das ist nicht geil.
Ja. Wirklich nie begriffen.
Nein, aber mega geil. Vor allem auch das, aber ist von, gibt es Lucas Games eigentlich noch?
Ja, wieder, oder? Die haben es ja, Disney hat ja das alles gekauft. Ja. Also es ist dann wie so ein... Was haben wir denn so eine Schattenfirma? Die nur noch. Ja, genau. Und die haben dann nur noch einfach die Marke hat sozusagen noch existiert oder verwaltet. Die haben vorher einfach nur die Rechte verwaltet, aber gemacht haben sie eigentlich nichts mehr. Und jetzt sind sie wieder ein bisschen aktiver. Also eben published wird von Devolver. Aber LucasArts. Wie ist genau der Name? LucasArts
Lucas,
Games.
Jetzt heißt es Lucasfilm Games.
Ach, okay. Das macht Sinn. Einfach Hauptsache, man kann sich's merken.
Macht so viel Sinn auch.
Ja. Nein, ich bin mega gespannt. Ich kann das letzte von Ron Gilbert, wie das geheissen? So mit so, das ist so ein bisschen Akte X-Vibes hat's gehabt, aber halt sehr auf lustig. So mit so zwei Agenten und du hast irgendwelche, dem typischen 2D-Adventure-Stil hast du müssen die Rätsel halt lösen und so. Hast aber auch verschiedene Figuren gespielt. Das war echt noch recht geil gewesen. Darum, ich könnte den Humor schon wieder treffen. Weil das Letzte, ich habe noch geschaut, ist ja wirklich das von Telltale gewesen. Das war 2009 gewesen. Das war easy gewesen. Also besser als das 4. Das war das 3D gewesen. Das habe ich irgendwie gar nicht gefühlt.
Ja.
Und dann, ja, das ist einfach, ich weiß auch nicht, das ist einfach so, das ist gar nicht lustig gewesen. Und das 5 ist dann wenigstens okay gewesen, weil die Telltale, die haben da dort nicht
das ist das
jeden gewesen. Monat ein neues Game rausgeballert, die sind sich im Flow gewesen. Aber es ist dann auch nicht außergewöhnlich gewesen. Das ist einfach so, hast ein bisschen Monkey Island bekommen. Aber, ja,
ja das, ich meine, die ersten, das 1 und 2 sind so für die OGs irgendwie.
Ich, für mich ist immer das 3, weil ich halt das als erstes gespielt habe. Ich habe erst nachher dann die alten gespielt und das 3 finde ich auch immer noch das geilste. Das kann ich alles auswendig.
Ja, das war das schwierig. Das habe ich nie gespielt.
Das ist super. Das finde ich, kannst du auch gut immer noch spielen. Also das ist witzig.
Ja, über die als 1 und 2 im Fall auch. Man muss einfach damit klarkommen, dass es halt so Klötzli-Grafik ist. Aber das ist wunderbar gewesen. Also ich meine, Lucasfilme, das ist früher einfach wirklich so. Oder LucasArts.
Hat ja auch Remakes bekommen. Mhm. Yeah. Remakes, Remaster. Die alten, 6 und 2.
Ja, die haben dann mal Remaster bekommen, aber dann kannst du auch umstellen. Das ist geil. Da kannst du live umstellen. Ja, die ganze
Ich finde, das ist obligatorisch eigentlich. Das Umstellen, das muss. Ja, das Wenn man das macht, das muss drin sein. Das ist einfach das Geilste. Ja, ja gut. Gute Grafik geht es nämlich auch im nächsten. Dort Unreal Engine 5. Ja, ich bin besser als die Pixel vielleicht vom Monkey Island. Sie ist ja, gewisse haben sie ja schon gehabt, die Unreal Engine 5. Das Tomb Raider Demo war schon mit denen gewesen. The Witcher hat sie auch schon angekündigt. Also CD Projekt.
Was? Tomb Raider Demo?
Habe ich jetzt Tomb Raider schon gesagt? Tomb Raider, ich wollte The Matrix sagen.
Matrix. Ja, eben.
Das Game war ja, mit Demo. Unreal Engine gewesen. Das neue Tomb Raider Game haben sie aber auch gut angekündigt und das wird auch die Engine benutzen. Das ist gerade alles, was man weiss davon. Das macht es also auch wieder Crystal Dynamics. Und nochmal, das andere ist doch auch Unreal Engine 5, das Forsaken, oder wie das heisst, das PlayStation-Game, gell?
Glaube, ja.
Also das heisst, die ist schon im Einsatz natürlich, jetzt ist sie einfach offiziell veröffentlicht für alle anderen Entwickler, die noch nicht zum elitären, was kann ich Kreis gehören?
Erlauchter Kreis.
Ja, genau. Vielleicht ist das das Beste. Sind wir die Potato. Und sie haben dann neue Trailer noch rausgelassen und so. Ich habe es ehrlich gesagt fast ein bisschen, einmal der eine, den sie da gezeigt haben, der hat eh ausgesehen wie ein Gears of War Trailer, ehrlich gesagt.
Ja.
Könnte ja auch sein, weil das ist ja auch von Epic. Aber,
das stimmt.
Den habe ich gar nicht so speziell gefunden, weil so gute Gesichter, so gute Gesichter wie dem, habe ich auch schon gesehen. Also,
das ist es, aber im Fall auch allgemein bei allen Next-Gen-Games, die ich jetzt gespielt habe, also auch Forbidden West oder, die haben ja alle auch noch nicht Unreal Engine 5, aber so eben Forbidden West oder Miles Morales und so. Ich habe das Gefühl, ich habe einmal die Grafik, also gerade bei Menschen, die sehen gar nicht so viel fotorealistischer aus als auch schon, aber was mir auffällt, ist einfach die ganzen Gesichtsanimationen sind auf einem ganz anderen Level als früher. Also das ist einfach viel mehr, viel realistischer. Weißt du, all die kleinen Mikrobewegungen von Augen, von Mundwinkeln, die sich verziehen. Also das finde ich, das merke ich schon bei den Next-Gen-Games. Also auch gerade jetzt Forbidden West zum Beispiel.
Ich meine, der Trailer hat mich jetzt nicht so überrascht. Eben genau, weil ich habe es im Horizon und die anderen Games schon gesehen. Und das hat jetzt, ich habe jetzt nicht gefunden, dass der besser aussieht.
Ja gut, der hat dann ein Bild zu tun, außer einfach ein bisschen so die Kamera zu. Der hat jetzt nicht irgendwie eine Unterhaltung mit jemandem. Also,
aber der letzte, der mit den, ich weiss noch, die Felsen, sind wir eigentlich geblieben. Der hat unfassbar gut ausgesehen. Ja. Ich brauche einfach mehr Felsen und weniger Gesichter.
Die Archäologen, was war das gewesen, das?
Menschen öden mich an.
Ja, es geht einfach richtig Uncanny Valley halt immer wieder, so, oder?
Ja.
Das wird ja auch immer einfacher, so Zeug zu machen. Das ist ja recht krass, oder? Ich meine, früher du hast schon so Grafik nicht bekommen, aber du hast einfach Power vom PC nicht gelangt und du hast dich zu Tod entwickelt, so, weil du jedes Detail hättest machen. Und jetzt ist es einfach, so wie ich das verstehe, viel einfacher, so Zeug zu machen, wo dann auch flashy und geil aussieht und so. Und logischerweise auch, ihr wisst ja, ich bin kein so ein grosser Fan, wie dass man Raytracing im Moment einsetzt, einfach möglichst flashy und möglichst viele Reflexionen und so, aber ich nehme an, das wird auch dann ein bisschen besser nochmal integriert, damit das Zeug wirklich einfach ein bisschen geiler aussieht, so auch Baseline, oder? Ich glaube wirklich tatsächlich, es gibt zwar das Raytracing-Zeug, aber wir wissen noch nicht richtig, wie es brauchen, und das wird mit Unreal 5 wahrscheinlich dann schon nochmal ein bisschen einfacher zum Einbinden. Und dann auch zum geiles Zeug machen draussen, finde ich.
Ich glaube, es ist gar nicht mehr, also wenn ich das sehe, ist das nicht einmal mehr Raytracing. Ich glaube, die haben dann sowieso eigenen, eben so ein Beleuchtungssystem und so. Ich glaube, ja, das muss gar nicht unbedingt Raytracing sein.
Lumen nennen sie das, oder? Das ist das.
Ja, genau.
Ihr System nachher, um eben damit Licht anzustellen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, glaube ich. Das wird oft gar nicht genug diskutiert, wie Licht eigentlich Fotorealismus wirklich ausmacht oder wie wichtig das ist für Fotorealismus. Gar nicht unbedingt, oder nicht nur irgendwie, keine Ahnung, wie viel Polygon jetzt deine Modelle haben, deine Felsen, das weiß ich, sondern eben wie sich Licht verhaltet, dass das extrem wichtig ist für uns. Ich weiss noch damals bei Wall-E, wo Wall-E von Pixar rausgekommen ist, hat der Regisseur, der Andrew Stanton, ganz oft immer wieder gesagt, sie hätten zum ersten Mal ganz ein neues System zum Licht darstellen, zum Licht simulieren. Das sei bei ihnen ganz, ganz wichtig gewesen, weil er unbedingt wollen, so einen Dokumentarstil haben. Oder? Das sieht man ja im Film in der ganzen ersten Hälfte, wo du eigentlich nur den Roboter auf der Erde siehst, da oben mit der tiefen Schärfe und so von der Kamera. Und das sei alles so, er hat wirklich wollen, so einen ganz fotorealistischen Look haben, dass du eigentlich, weil du eine halbe Zeit lang überhaupt keinen Mensch im Bild hast, könntest du fast meinen, du schaust einen echten Film und gar keinen CGI. Und ja, eben, auch dort ist Licht schon erwähnt worden, wie wichtig das ist. Und auch da, wie bei der Unreal Engine 5 haben sie es rechts aufheben gemacht mit dem Lumen, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo mega, ja, mit dem steht und fällt das ganze Fotorealismus mit, wie wird Licht. Raytracing geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Wir wissen nur noch nicht genau, wie man es einsetzt, oder? Aber, ja.
Ja, also wenn es Raytracing tut einfach wirklich die Lichtstrahlen wie simulieren und auch wenn sie dann nachher abbouncet von irgendwo her, das wird wirklich in echt simuliert und so. Und ich nehme an,
dass eine Lichtquelle quasi nicht nur von oben kommt, sondern du tust eine Lichtquelle von oben, aber er simuliert, wenn er sie jetzt von meinem Gesicht reflektiert auf die Wand und von der anderen Wand wieder da, voilà. Zurück, dass alles mit einberechnet wird und das dann drum eben das Real. Und genau das macht dann das aus, was das Auge. Dass du bewusst nimmst nicht wahr, dass jetzt das Licht auf 5 Ecken reflektiert wurde, ist aber unterbewusst, damit das Bild für dich realistisch wirkt, wie in echt, ist, sind genau so Sachen eben entscheidend, dass das mitberechnet wird und das Licht nicht einfach nur knallhart von oben kommt und finito, oder?
Ja, ich glaube, dass es vor allem einfach auch realistisch berechnet wird. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie X-Zahl von Quellen, die es reflektiert, sondern wirklich glaube einfach, dass es viel realistischer ist. Weil bis jetzt ist es einfach ein Trick, oder? Dann tut man sich halt irgendwo Quellen aufstellen, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass.
Ja, und vor allem Schatten, du bakst quasi so. Du backst, also weißt du, machst wie, du nimmst wie ein Polygon und dann hast du so zwei oder mehrere verschiedene Texturen drüber, also Bilder, die du da drauf wie projizierst und so. Und dann musst du das wie so. Baken, sagt man dem, und dann nachher tust du wie, wenn dann nachher das Licht ändert, dann tust du einfach wie zwischen diesen zwei verschiedenen hin und her schalten. Aber das ist natürlich unnatürlich. Und es sieht zwar flashy aus, aber es ist nicht genau das, was das Licht macht, oder? Und das merkst du dann auch irgendwie. Und dort mit Raytracing kannst du wirklich echte Schatten berechnen und so. Und Lumen übrigens ist schon Raytracing. Also, das ist einfach ihre Technologie, die sie so nennen. Also, es ist nicht irgendwie, es ist nicht eine andere Technologie.
Nein, aber es wird dann halt nicht das Nvidia Raytracing brauchen. Das macht das ist der Meinung
nicht RTX, RTX.
So müssen wir es sagen. Genau. Ja, stimmt, müssen wir sagen. Damit es natürlich auch auf AMD läuft und so.
Genau. Aber irgendwie werden die Cores wahrscheinlich dann schon brauchen.
Genau. Das wird sicher so sein, ja. Also komm, gehen wir weiter. Wir haben über Twitter ein paar grössere Neuigkeiten gegeben. können wir mit den guten anfangen. Es gibt den Editier-Button, soll endlich kommen. Und sie haben das am 1. April, ich habe den Tweet noch gesehen. Und dann auch so die Antworten drauf, alle gefunden, ja, hure lustig. Hast du wahrscheinlich keine Antworten drauf, glaube ich.
Kommentare und
ja, und er ist einfach das Gefühl, das ist wieder mal typisch. Ja, ihr seid mega lustig, alle wollen das und ihr habt das Gefühl, ihr seid jetzt da witzig mit einem Joke drüber. Ja. Aber Twitter Blue User, das sind ja die, die zahlen. Ich weiß gar nicht, dass die ehrlich gesagt bekommen für ihr Zahlen, aber ja gut. Die dürfen das schon mal testen und der Chef hat jetzt schon mal gesagt, weil er das lange nicht gemacht, weil man Angst gehabt hat, dass das dann sozusagen die Integrität von Twitter. Aber wenn man halt die Aussagen dort macht, wird ja für wirklich Politik und alles verwendet, wenn man einfach das Zeug kann korrigieren. Und dann ist es so habe ich nie gesagt, dass wenn es irgendwie die Integrität vom Original-Tweet, dass man das nicht irgendwie verpfuschen kann und so, dass wenn es irgendwie beibehalten hat, aber nicht gesagt, wie. Also, wie meinst
du? Ich habe schon ein paar Mal einen Tweet gemacht und im Nachhinein gemerkt, shit, ich habe einen Schreibfehler drin und ich habe nicht gewusst, wie ich den Tweet bearbeiten kann.
Eben kannst du das nicht.
Eben.
Das war das meist gewünschte Feature, das es je gegeben hat oder so. Und jetzt gibt es das.
Aber jetzt? Also ich habe das immer schon gehabt.
Editieren?
Ja.
Deinen Tweet hast du nie können.
Eben.
Okay. Deinen abgesendeten...
Ich stehe völlig auf dem Schlauch, sorry.
Es gibt jetzt ein neues Feature, dass du deinen Tweet, den du verschickt hast, kannst editieren.
Ah, dass man es kann editieren.
Ja,
ah. Dass man es kann.
Heieiei.
Ich habe gerade völlig gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin zu blöd für die News, sorry. Alles klar.
Dummbatz. Ja, genau. Wir kann gleich, und eben die Twitter Blue User, die können jetzt tweeten und können es nachträglich wieder editieren. Mhm. Aber eben, man will irgendwie dafür sorgen, dass man das nicht einfach...
Ja, wenn man denkt, du kannst einfach ausnutzen und kannst sagen, oh, das habe ich nie getwittert, das muss in der History geben dann, oder?
Eben, sie haben nicht gesagt, wie, aber ich meine, Instagram und Facebook und Co., die haben ja das auch nicht.
Ja, ja, also
kann man du kannst ja dort editieren und dort kannst du auch nicht irgendwie kontrollieren. Oder? Dort musst du einfach, wenn jemand einen Screenshot hat, oder?
Mhm.
Sozusagen. Nicht mehr wundern, wie sie das machen, aber ja, finde ich gut, weil ja, eben, ist ja wirklich immer so. Dann lese ich es dreimal durch, schicke es ab und dann beim Drücken siehst du den Fehler. Aber ja. Scheissdreck.
Ich habe leider noch nicht genug Follower, um ein Blue-User zu sein, darum...
ja, der Simon jetzt als berühmter Rapper, oder? Das kannst du schon mal beantragen.
Ja, gell? Apropos.
Ich bin ein Verified Spotify-Künstler, haben das gewusst?
Glaube sofort. Also jetzt mit dem schönen Werbung.
Ich habe ganz feine Eis getrunken.
aber du dich nicht so angewidert reinschauen, das ist schlecht. nein, genau, die zweite Neuigkeit, eben, für viele vielleicht eher schlechte News, aber der Elon Musk hat sich 9,2% von der Aktien geholt von Twitter für umgerechnet 3 Milliarden US-Dollar. Und ist dann, die Twitter-Aktie ist gerade durch die Decke natürlich, ist irgendwie eine Zeit lang über 27% gestiegen vorher. Vorher habe ich mal geschaut, es ist vor dem Ding 40 Dollar gewesen, jetzt ist es sich über 50. Also ist gut durchgegangen. Und er ist auch gerade im Verwaltungsrat drin, damit er, also erstens kann mitreden, aber auch, das soll den Leuten zusichern, dass er eben nicht kann sich eine Mehrheit kaufen kann, denn das Limit bleibt dann irgendwie bei 40,9%. Ich habe aber auch gelesen, viele schreiben, das gäbe eben schon Wege, wie er denn das gleich könnte umgehen. Und einfach warum es umstritten ist, ist halt einfach, wie der sich natürlich äußert auf Twitter, hat auch Twitter vielfach angefeilt wegen Meinungsfreiheit, oder dass es viel zu viel Moderation gäbe auf Twitter. Zu viel Moderation. hat doch auch Tweets rausgelassen, wegen, wo dann Börsenaufsicht gekommen ist, halt wegen Tesla und Sachen. Oder er hat sich mit irgendwelchen Schonis gestritten und so, oder irgendeine komische Corona-Geschichte verbreitet und so. Also, ist sicher ein umstrittener Twitter-User und ja, also.
Ja.
Ja, was haltet ihr davon? Schon speziell, wenn der jetzt einfach.
Es hat ja dort einen Twitter-Account gegeben, wo einem Elon Musk seinen Privatchat auf Schritt und Tritt gefolgt hat und Elon Musk hat ihm dann geschrieben: Hey, nimm das ab, ich gebe dir 5000 Stutz. Und dann hat er gesagt: Nein, bist du wahnsinnig. Und der Witz ist jetzt, er hätte das nur gekauft, damit er den User kann bannen, weil er jetzt der Hauptaktionär ist. Aber ja, ich finde es irgendwie ein bisschen weird. Ich meine, der Elon Musk ist ja bekannt dafür, dass der eigentlich Firmen kauft und sie nachher durch den Hype nachher die Aktien gehen und er so einfach noch mehr Köln macht, oder? Und er ist so mega Hype, kann ich ja hure gut, oder? Er erzählt jedes Jahr, nächstes Jahr kommen die selber fahrenden Autos. Und das schon seit 2015 oder so. Und passiert ist aber jetzt noch nichts. Und dann, jetzt hat er auch wieder das in Android, da baut ja noch so einen menschlichen Roboter. Und hat gesagt, das ist die grösste Entwicklung, die für ihn und die wichtigste, noch viel wichtiger als Tesla und SpaceX und so. Also im Hypen ist der Burst schon recht gut. Und ich finde irgendwie, wieso das gemacht hat, keine Ahnung. Das ist eine Meinung.
Ja, gut, aber vermutlich schon, dass er dort auch ein bisschen so läuft, wie es ihm will, weil er dort ja schon, ich glaube, dass er recht, eben, wie du sagst, Hype hat, ich glaube, auch Twitter offenbar auch mitgeholfen, natürlich weiter zu pushen. Das ist nicht gerade irgendwie, sind jetzt auch nicht gerade am Durchstarten gewesen in den letzten Jahren. Und
ja,
wenn es
mir
einfach nicht so passt, wie es dort läuft. Er hat ja offenbar das Kleingeld, um sich dort dann einfach mal einsteigen.
Ja,
aber ja gut. Ja, der ist schon... Ist er jetzt immer noch oder wieder der Reichste?
Ah, das, da musst du nur schnell Tesla-Aktien anschauen. Dann kann man das... Der vernichtet ja amigs inner Tagen irgendwie ein paar Milliarden und dann gönnt er wieder ein paar. Das kannst du nicht
wenn richtig hat, ja, wenn man es hat, dann hat man es. Und ja, H hat es auch Apple und sie wollen noch ein mehr. Dort gibt es auch Gerüchte. Für, ja, es ist so. Für ein Apple-Abo. Und ja, dort geht es auch darum, dass man einfach noch ein bisschen mehr Geld kann verdienen kann. Ist aber definitiv interessante Entwicklung. Aber Bloomberg hat das... hat über das berichtet und das sind eben das sind noch Gerüchte und so, aber der ist ein renommierter Journey, der offenbar schon oft richtig gelegen hat. Und demzufolge plant eben Apple, man weiß nicht wann, aber ein Abo, wo nicht zu verwechseln mit, dem, mit der Eintauschaktion, die es jetzt gibt. Jetzt kannst du, ich weiß gar nicht, wie es heisst, aber ich habe es aufgeschrieben. Und halt einfach dieses iPhone kannst eintauschen und dann kommst du ein neues über, aber gegen den Aufpreis. Oder? Das Neue soll wirklich ein Abo sein, wo dann du einen fixen Monatsbetrag zahlst und dann, wenn du 12 Raten gezahlt hast, dann hast du den Anspruch auf ein neues Gerät. Mhm. Und das heisst einfach, statt dass du dir all Jahr, all zwei, all drei Jahre ein neues Telefon kaufst, könntest du einfach das Abo machen und hast jedes Jahr dann einfach Anrecht auf das neueste Gerät. Ja. Also es gibt dann auch drei Tiers offenbar. Für, ja, jetzt gibt es halt auch drei iPhone-Modelle und dann gibt es für die drei auch drei unterschiedlich teure Tiers und das wäre laut dem, er hat einfach den Preis tiefer angesetzt als das Apple E-Tausch-Programm, genau so heißt es, glaube ich, das Apple Upgrade-Programm.
Ja, iPhone Upgrade-Programm, ja genau.
Das, genau, das. Genau. Und er hat den Preis jetzt einfach tiefer, eben. Das sind halt einfach Annahmen, oder? Weil Preise hat er nicht gewusst. Und der Dominik, der Bärlacher bei uns, hat über Geschichte geschrieben, ich kann es Stego nachlesen, ich muss ihn sicher verlinken. Und, aber jedenfalls, die wären 35 Stutz, 45 Stutz und 50 Stutz im Monat. Mhm. Und jetzt, wir haben eben, der Luke und ich vorher, haben uns, wir müssen uns klar machen, wie man das am besten vergleicht. Genau. Weil es gibt ja verschiedene Ausgangslagen. Oder? So der klassische Nutzer, wo er da in seiner Story darstellt, ist der, wo das iPhone, das normale, 800 Stutz, hat es 3 Jahre. Oder? Das heisst, Apple verdient 800 Stutz in 3 Jahren und das auf Monate verteilt sind, dass eben, wenn jetzt das eine würde in Raten zahlen, würde er 22 Franken, 28 Franken und 31 Franken zahlen. Also einiges weniger, oder, als jetzt das Abo. Aber er ist halt 3 Jahre das gleiche Gerät. Mhm. Und wenn man jetzt aber den Einjahresnutzer anschaut, der, wo, und auch wieder auf das iPhone, auf das günstige, oder?
Ja.
Das günstigste ist... Ja. Ich habe mir die drei Preise aufgeschrieben. Sorry, stimmt natürlich nicht. Eben, der mit dem 800 Franken Telefon, der zahlt einfach 22 Stutz pro Monat auf 3 Jahre. 28 und 31 sind die teureren Geräte. Mhm. Und jetzt der... ich erzähle jetzt Scheissdreck. Egal.
Jetzt komm ich nicht mehr raus.
Also, sag's nochmal. Fangen wir nochmal von vorne an. Oder weißt du, gehen wir mal nur vom iPhone 13 aus. Lassen wir mal die anderen weg, weil sonst haben wir so viele Zahlen in dieser
Erklärung. Ah, ja, genau. Ja, man kann da nur das. Das ist einfach. Du hast recht. Eben, der zahlt 22 Stutz auf 3 Jahre gerechnet, oder? Immer jeden Monat 22 Franken.
Wenn wir davon ausgehen, dass es.
Nein, das ist einfach wirklich nein, die 800 Franken geteilt.
Genau, die Rechnung ist, wenn du jetzt...
geteilt durch 36 Monate.
sorry. Die Rechnung ist, wenn du jetzt in den Laden gehst, in Online- oder in Online-Shop, und du siehst, dass iPhone 13 799 Dollar und du gehst davon aus, du wirst es 3 Jahre behalten, dann tut sich das einfach auf die 3 Jahre, auf die 36 Monate, auf 22 Franken 19 pro Monat runterbrechen. Das ist kein Abo, das ist einfach... Das würdest du so runterbrechen. 799 Dollar auf 3 Jahre verteilt sind 22,19 Dollar pro Monat. Genau.
Und beim Einjahresnutzer sind es dann 66 Franken. Oder? Genau. Der gleiche Preis, einfach auf ein Jahr verteilt.
Und wie viel kostet das Abo jetzt im iPhone 13? Oder was ist das Gerücht,
dass das wäre jetzt 35 Franken.
Und dann bekommst
du jedes 35 Stutz. Genau. Und das heisst, für den Einjahresnutzer ist es irgendwie relativ klar, deutlich günstiger. Was da natürlich nicht drinnen ist, ist der Wiederverkaufswert von deinem Telefon. Mhm. Oder? Weil es gerade iPhones kannst du gut wiederverkaufen. Und ich finde es ehrlich gesagt noch schwierig zum Vergleichen. Also vermutlich ist es auch immer dennoch günstiger für den, der jedes Jahr eins kauft. Vermute ich. Ja. Für den anderen, der alle drei Jahre eins kauft, der muss sich so eh überlegen, oder? Wie ist ihm das wert? Oder ist ihm der Aufpreis von 13 Franken? Ja, 13 Franken im Monat. Also gut, eben, so rechnest du natürlich ja nicht, weil du zahlst ja eigentlich fix. Aber ja, jedenfalls interessante Rechnung. Und eben, warum Apple das macht? Weil eben, beim 3-Jahres-Nutzer gewinnen sie ja, aber beim anderen verlieren sie, oder?
Wieso verlieren
sie? Aber sie machen nicht. Ja, weil eben der zahlt ja jetzt eigentlich mehr.
Hey, aber das Geld muss ja wieder zurückgeben, dann, oder? Nach einem Jahr.
Ja, genau, natürlich. Eben. Mhm. Und dort kommt es jetzt eben. Du kannst natürlich dann das Gerät nicht mehr verkaufen, oder? Also kommst du ein paar hundert Franken nicht zurück über. Und Apple hingegen kann die Dinger natürlich so refurbischen und wieder verkaufen. Das heisst, sie machen dort dann eigentlich gerade nochmal Geld. Und ja, und wir vermutlich auch eben die Überschlagsrechnung da.
Es ist eigentlich auch ein How-to, wie produziere ich möglichst effizient Elektroschrott? Und das finde ich völlig so, ich meine, das ist doch völlig hanebüchen. Wenn du das so attraktiv machst, dass da Leute, die eigentlich sonst 3 Jahre das würden behalten, sich nachher das Abo kaufen, dann flutest du künstlich den Markt mit so huren viel Gerät. Und ich meine, Apple sind die, die noch vor ein paar Jahren gesagt haben, ja, wir tun den Charger nicht mehr rein, aus Umweltgründen, aus Umweltschutzgründen. You fuckers, wirklich. Einfach nicht, oder?
Das ist eben die Frage, wo ich mir auch schon gestellt habe. Also, wie lange geht das auf für Apple, das System? Also, werden sich das schon überlegt, aber es ist ja genau das, oder? Wenn ich mein iPhone ja zurückgebe, und es nicht selber, wenn ich es muss selber, sagen wir so, wenn ich es muss selber wieder verkaufen, mein iPhone nach einem Jahr, nach 2, nach 3 Jahren, dann bekomme ich ein bisschen Geld zurück, aber sind wir ehrlich, bei den meisten Leuten, das alte iPhone bleibt in der Schublade stecken oder irgendwo, so, also ja, ein Ersatzphone, falls es mal kaputt geht irgendwie. Die meisten tun wahrscheinlich ihr altes iPhone nicht wieder verkaufen. Wenn Apple
das Gefühl, das ist so?
Ich glaube,
hey,
das
ist so. Viele alte Handys von nicht
daheim. Ja, richtig. Und ich kenne auch, also Apple, ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal, anhand von meinem Fall, ich gehe davon aus, die meisten tun ihr ein altes iPhone, sobald sie ein neues kaufen, nicht wieder verkaufen, sondern es verstaubt irgendwo als Ersatzhandy oder whatever. Man weiß nicht einmal, dass man noch so viel Geld für ein altes iPhone-Gerät bekommt, ja noch erstaunlich viel Geld über. Aber das wissen die meisten gar nicht. Jedenfalls. Gehen wir mal davon aus, dass wir nicht verkauft. Hingegen, wenn ich jetzt in diesem Abo-Programm drin bin und mein altes iPhone Apple gebe, damit ich ein neues Phone bekomme und Apple mein altes dann natürlich selber wieder verkaufen, wie das immer gesagt hat, dann flute ich den Markt mit noch mehr Phones. Und irgendwann mal kommt doch der Moment, wo es keine Abnehmer mehr gibt. Oder? Also weißt du, wenn alle, also stellen wir also, gehen wir mal weit in die Zukunft, alle kommen jedes Jahr ein neues iPhone über. Wer will dann noch ein altes iPhone?
Ja, genau. Der Preis müsste dort hure sinken.
Ja, weil das ist Angebot und Nachfrage. Es gibt ein Überangebot an iPhones und das heisst, alte iPhones willst du wahrscheinlich für einen Bruchteil von dem, was es heute kostet, können kaufen. Also ich finde irgendwie das Service-Modell, wo man ja, das ist so wirklich ja der Trend überhaupt, dass man alles irgendwie als Service anbietet. Und das ist bei gewissen Sachen wohl sinnvoll, so Office finde ich geil, da bekommst du immer die neueste Version und zahlst irgendwie 100 Stutz oder so im Jahr, das finde ich fair. Aber so bei Hardware, das gibt es ja so Fitnessgeräte, das machen und so. Aber jetzt da, in dem Fall, ich meine, gut, das ist aber wie beim Auto, Leasing, meine Eltern haben ein Auto 10, 15 Jahre gefahren, aber heute bekommst du jedes Jahr eine neue Karre. Das ist künstliches Ankurbeln von einer ganzen Wirtschaftszweig, so das Leasing, oder? Die haben ja das Interesse, dass die Autos verkaufen, oder? Dasselbe passiert das bei Handys. Ich finde es höchst fragwürdig und zeigt ja,
vor allem, was ja. Noch,
weil was Samsung wird dann irgendwie nachziehen und alle werden nachziehen. Dann ist das ein verdammter.
Ja. Genau. Wenn das erstens das. Aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch die Auswirkungen auf den Markt, die potenziell. Und das ist natürlich schon krass von allen Händlern, also auch Digitec, wo Geräte verkauft und jetzt gerade Smartphone-Anbieter hat Compari-Software irgendwie aufgelistet oder mal eine Auswertung gemacht. Gerade in der Schweiz und eben in den USA ist ja auch extrem das Apple-Land, oder? Wo dann irgendwie der Anteil 40-50% ist von deinen Verkäufen von Apple-Geräten, von iPhone und dann fällt das einfach weg. Also ich meine, du kannst den Laden dicht machen, oder? Und während Apple eben da die Rechnung, die sie da machen mit irgendwie den Abo-Einnahmen plus dann der Verkaufswert noch vom Telefon, also würde es eine Unsumme machen, aber eben, genau, die Frage ist, wie lang, oder?
Genau.
Also, hey, also es tönt zu wahr, ehrlich gesagt, das Ganze, also ich kann das viel zu gut, glauben.
Ja, ja, es tönt also, jedenfalls so nach einem, man kann, für den Moment ist es profitabel, also macht man es. Und dann sieht man dann in irgendeinen Zukunftsplan, wie es wahrscheinlich schon geht. Apple macht das sicher nicht einfach und ins Blaue raus und hat keinen Plan, wie quasi Exit-Strategie, sagen wir es so.
Yeah.
Aber ja, es klingt schon. Was ich in dem ganzen Ding wirklich noch nicht verstanden habe, ich habe den Artikel von Bloomberg jetzt schon mehrmals durchgelesen. Was ich noch nicht draus, vielleicht kann mir irgendjemand da draussen helfen, ist, was ist effektiv der Unterschied zum jetzigen Upgrade-Programm? Wo genau das ja schon ist. Das mit dem
ich zahle ja, den Preis. Monatliche Raten, oder?
Mhm. Aber ist das nicht jetzt auch schon? Das ist doch das Apple-Upgrade-Programm.
Offenbar. Also, wenn ich es gelesen habe, nicht. Ich bin ja kein User von dem, aber so habe ich es jetzt verstanden. Du, das Eintauschprogramm ist ein Eintauschprogramm. Genau. Du kaufst dein Gerät
aber das ist
und
ja
gehst nachher eintauschen.
Aber ganz ehrlich, das gehst dann eintauschen. Also iPhone-Upgrade-Programm. You don't have to pay your new iPhone all at once. You can simply pay it over time. The full cost of your iPhone and the selected Apple Care Plus coverage is spread out over 24 months. With 0% interest, 0% leasing, kennen wir irgendwo her. And you can upgrade once you've made the equivalent of 12 payments. Es ist, also, das ist wirklich der Punkt, wo ich. Das ist der Punkt, wo ich noch.
Ein bisschen anders ist gleich. Also, ein bisschen anders ist so gleich. Das ist ja erstens, du kannst immer noch wählen, ob das machst oder nicht, oder? Du bist ja nicht. Das ist einfach deine Entscheidung, oder? Ob es dann vermutlich noch reintauschst. Und von dem willst du profitieren und kannst offenbar einfach ein Ratensystem auswählen.
Ja.
Und das andere ist halt einfach noch mehr Abo. Also halt wirklich, ja.
Also du meinst, dass,
also es, übrigens,
also, dass es immer nach einem Jahr getauscht wird und nicht auf.
Du musst ja vor allem mal kaufen. Also weißt, das fängt dort schon mal an. Wenn ich jetzt als Android-User das mache, dann muss ich das zuerst mal kaufen für 800 Stutz.
Okay, aha.
Jetzt. Ah, das ist in diesem Eintauschprogramm. Ich kann ja kein altes iPhone zum Eintauschen. Mhm. Das heisst, ich muss jetzt kaufen mal eins für 800 Stutz. Und ich könnte dann in einem Jahr für 400 Stutz ein neues kaufen oder so, oder?
Ja, nein, aber es gibt schon ein Abo. Ja, aber was der Lukas sagt, stimmt schon. Es hat da ein. Über dem
Upgrade-Programm gibt
es auch eine monatliche Zahlung, oder?
Ja, aber du musst ja zuerst mal das Gerät haben.
Wieso?
Ja, du kannst ja nicht. Ich glaube, du kannst nicht das Abo machen. Ich kenne das Ding nicht, aber du kannst ja vermutlich nicht das Abo machen ohne Gerät. Doch. Sondern du machst das, du zahlst sozusagen, du tauschst dein Gerät ein und statt die 400 Stutz Upgrade-Gebühren zu zahlen, verteilt sich die Summe auf 2 Jahre.
Ah, du start a new plan, ja, musst es noch. Ja, das stimmt, das ist so. Du start a new plan, musst es als iPhone haben. Aber das heisst, du kannst dir irgendwie auf Ricardo einen Steiger gewünscht.
Sehr ähnlich, aber ja, stimmt schon. Sehr ähnlich, einfach jetzt wird es dann offenbar so der. Der Einstiegspreis.
Aber gibt es das in der Schweiz überhaupt, das Upgrade-Programm?
Das weiß ich gar nicht.
Gut, es ist ja noch nicht mal bestätigt, ob das überhaupt kommt. Also,
aber ich finde einfach allgemein, ich glaube, man könnte auch mal eine Sendung darüber machen zu dem ganzen Service-Zeug irgendwie. Ich finde das eigentlich alles, es birgt für mich, es ist wirklich sehr oft einfach. Ja, du ziehst den Leuten einfach Geld aus der Tasche und hoffst, dass sie es irgendwie vergessen.
ist so.
Das spielt
also, weißt du, wie viele Streaming-Anbieter dass ich irgendwie zahle und was für ein bizarre Zeitungs-Abo ich nicht gekündigt habe? So irgendwie der Bund. Digital-Version, weil ich einen Artikel lesen wollte und vergessen habe zu künden. Habe ich letztens gekündigt.
Gerade etwas anderes, was ich dafür. Ich habe meine Mails noch wieder archiviert, wieder morgens die ganze Inbox aufgeräumt. Dann komme ich auf ein Mail von. Ich habe meinen Kopfhörer-Verstärker eingeschickt im August. Und ich habe ein Mail entdeckt, wo sie geschrieben haben, ja, ist gut, haben wir einen bekommen, schau dir an. Also hast du in den USA kaufen müssen. Das war ein teurer. Habe ich mal geschrieben, ich habe vor einem halben Jahr noch mal eingeschickt, ja, es läuft eigentlich. Und sie so, ah ja, shit, irgendwie hat eine Umstellung gegeben vom Personal. Sekunde gegangen, schicken den neuen, er kommt morgen.
Hey, nein.
Ich habe es gestern gemeldet. Die haben mittlerweile auch schon expandiert nach Europa und so. Crazy.
Was ist das für eine? Ich
Medien, shit, also shit mit zwei I. Das heisst, wenn sie in Europa sind, könnten wir sie vielleicht auch aufnehmen. Vielleicht haben wir sie ja sogar schon. Aber ist geil. Ich sage, es lohnt sich, eure Abos anzuschauen und eure Mails.
Ja.
Also komm, machen wir noch weiter. Genau, mit Locker Flockig, mit Fantastic Beasts, also du über das kannst reden. Du hast eingetreten, oder?
Ja, richtig, richtig.
Nichts Embargo, okay.
Ja, darf ich reden. Darf ich sogar darüber reden. Fantastic Beasts, der 3, das ist der dritte Teil, The Secrets of Dumbledore.
Ich habe heute mit der Nase Simon.
Der Simon wird jetzt, die nächsten 5 Minuten werden für dich nur Kauderwelsch sein. Du bist wahrscheinlich ein Schuldrecker, ich verstehe, bist auch okay.
Hat schon die Augen zugemacht.
Richtig, ist auch gut so. Nein, überhaupt nicht eigentlich, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich The Secrets of Dumbledore wirklich mega gefühlt. Der Film ist eben, wie gesagt, der dritte Teil. Die ersten Kritiker, also andere Kritiker, sind auch schon draus. Der Konsens ist, ehrlich gesagt, nicht so positiv. Hat mich überrascht, weil ich eigentlich den dritten Teil mit Abstand den besten gefunden von der gesamten Reihe bis jetzt. Der erste Teil ist ja mehr ein bisschen so Monster Hunter im Harry Potter-Universum gewesen. Es ist ein herziger Film, es ist aber auch ein bisschen einer, der nach einer Rechtfertigung sucht in dem ganzen Harry Potter-Kosmos, warum existiert überhaupt. Geschichtlich spielt das Ganze ja etwa 70 Jahre vor Harry Potter, soll also ein bisschen so die Vorgeschichte, also ist 20, 30 Jahre plus minus, soll die Vorgeschichte von der ganzen Harry Potter-Sache erzählen. Der zweite Teil hat ja dann völlig den Fokus verändert, weg vom Hauptcharakter, Newt Scamander, auf Dumbledore und vor allem auf den Gellert Grindelwald, damals noch von Johnny Depp gespielt. Die ganze Geschichte ist plötzlich mega düster geworden, überhaupt hure kompliziert, der Plot ist unfassbar verworren, verwirrt und hat keinen Sinn gegeben und es ist plötzlich auch hure düster und depressiv. Also wirklich, mir hat der zweite Teil nicht so gut gefallen. Und der dritte Teil...
Der ist verrissen worden, oder?
Der ist verrissen worden. Rotten Tomatoes, keine Ahnung, irgendwie 20-30% oder so. Was wirklich ganz, ganz ein furchtbarer Wert.
Ja.
Also tiefer auch als The Mag oder so.
The Mag ist okay.
Ich tue den gerne zitieren, so als der Guilty Pleasure-Beispiel, weißt du, von, ist eigentlich ein Schrott-Movie, aber macht gleich Spass irgendwie. Und das ist sogar unterhalb von dem gesehen. Für mich ist der dritte Teil, The Secrets of Dumbledore, wieder... Es ist ein guter Mittelweg zwischen diesen beiden Beispielen. Also, du hast wieder deutlich mehr Fantasie im Film. Es ist lustiger wieder, es ist ein bisschen mehr lighthearted. Hast aber immer noch den Fokus auf die Story vom grossen Duell. Also, wer Harry Potter kennt, für den ist das nichts Neues. Das grosse Duell zwischen dem Dumbledore und dem Grindelwald, das ist so der grosse Magierkampf, der im Harry Potter immer wieder zitiert wird und eigentlich die ganze Reihe baut auf den auf. Oder, tut auf den, es werden ja 5 Filme insgesamt sein, wir sind jetzt beim dritten und der soll ja das sein.
Ah, was? Echt?
Ja. und das soll ja auf das hinsteuern. Also der Kampf kann es noch nicht jetzt schon in Teil 3 geben, sondern der wird erst später kommen. Das Ganze soll ja so ein bisschen aufgebaut werden. So. Wir haben viel Skandal im Vorfeld von diesem Film. Also der letzte ist 2018 ins Kino gekommen. Das war eben The Crimes of Grindelwald. Und dort hat Johnny Depp ja schon Dreck am Stecken gehabt mit Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt gegen seine Frau Amber Heard.
Nein, umgekehrt.
Oder umgekehrt?
Amber Heard hat häusliche Gewalt da eben ausgeübt.
Sorry, ich bin da jetzt gerade völlig fehl informiert im Fall.
Ich höre es tatsächlich auch am liebsten so. Ja.
Ich habe schon beide Versionen gehört, aber ich habe gemeint, das Letzte hat er sagt ja dann irgendwie auch von einer Zeitung als Woman Slapper oder Woman Dings irgendwie so bezichtigt worden. Und er hat sich gegen das gewehrt und gesagt, ich werde da Frauenschänder in der Zeitung. Das ist, wie sagen wir das, Diffamierung, oder? Hat sich gegen das wehren und das Gericht hat das dann aber abgewiesen und gesagt, nein, gemäß Beweislage ist das keine Falschaussage in dem Sinn oder keine Diffamierung, sondern gemäß Beweislage. Er hat jedenfalls den Prozess dort verloren und Warner Bros. Hat ihm dann wegen dem auch gekündigt. Also, sie haben ihn gebeten, ob du nicht würdest gerne freiwillig vom Projekt zurücktreten. Und das hat er dann auch gemacht. Darum habe ich das jetzt eher so rum im Kopf gehabt, andersrum. Aber
Sie haben schon mit der Rolling schon schlecht.
Ja, eben genau, das ist dann das Nächste, oder?
Also, das geht es nicht.
Musst du dir vorstellen, 2018 kommt Crimes of Grindelwald ins Kino. Und dort ist schon das ganze Zeug mit Johnny Depp ein bisschen... Im April 2020 hat Ezra Miller, ein Nebendarsteller, offenbar eine Frau gewürgt. Es gibt auch Videos davon auf YouTube, weil er provoziert worden wäre und er ist halt noch besoffen gewesen. Und dann packt er sie an den Hals und würgt sie. Ist natürlich auch nicht so gut für die PR. Und dann im Juni 2020 ist dann das ganze Transgender-Zeugs mit Joanne K. Rowling rausgekommen, wo auch nochmal schlecht
Also die Beasts of Grindelwald sind eigentlich die Schauspieler, auch das Pack dahinter.
Ja, also wirklich, es ist wirklich alles gegen die Produktion gelaufen. Irgendwie jeder, okay, der damit zu tun hat, schlägt jemanden, verprügelt jemanden oder tut sich diffamierend äußern über Transgender. Und naja, dass irgendwie da noch ein guter Film rausgekommen ist, ist irgendwie schon fast ja, ein Wunder gewesen. Und für mich, The Secrets of Dumbledore ist absolut geil. Das Drehbuch stammt übrigens das mal auch von Steve Kloves. Der hat schon 7 von 8 Harry Potter Drehbücher geschrieben und Joanne K. Rowling hat bis jetzt eben die ersten 2 Fantastic Beasts das Drehbuch dazu beigesteuert. Und genau dort war immer die Schwäche vom Film, dass die Story einfach nicht gut erzählt ist, Charaktere nicht gut geschrieben sind. Und das hat sich für mich in Teil 3 massivst verbessert. Und ich habe schon während dem Schauen, ich habe nicht gewusst, dass der Steve Kloves das Drehbuch geschrieben hat, ich habe schon während dem Film gedacht, ah, endlich haben wir mal einen roten Faden, endlich ergibt mal alles ein bisschen Sinn. Und es ist ein bisschen stringenter, der ganze Plot und so. Und das gefällt mir. Und dann sehe ich im Abspann Screenplay by Steve Kloves. Und dann habe ich gedacht, ja, keine Überraschung da. So, I knew it. Ja, es ist auch noch geil. Also im Abspann ist nur der Steve Kloves. Auf IMDb hat Joanne K. Rowling gleich noch mitgeschrieben. Aber auch da wieder passt das zu Warner Bros. Lieber totschweigen werden. Ja. Ist wie beim letzten Harry Potter Reunion Special gewesen, wo Joanne K. Rowling irgendwie genau nullmal vorgekommen ist.
Pur lustig gewesen. Ja, irgendwie einfach alte Aufnahmen, 2-3
Mal. Ja, richtig. Alte Aufnahmen, wo sie noch extra reingeblendet haben, dass die Aufnahmen vorher stattgefunden haben. Wir haben es noch nicht gewusst.
Ich war Kameramann dabei gewesen. Sie hat sich selber aufgenommen und hat es uns geschickt.
Das ist wirklich crazy.
Okay. Also der läuft die Woche im Kino?
Der läuft ab morgen, Donnerstag, 7. April, läuft er im Kino. Wie gesagt, also ich hatte wirklich sehr, sehr gefühlt. Auch schöne Musik von James Newton Howard. Für mich locker der beste Teil von der Reihe. Schauspiel. Ah, sorry, das wollte ich noch schnell sagen. Der Mads Mikkelsen hat ja den Johnny Depp beerbt als Gellert Grindelwald. Ach, und der ist massivst besser als Grindelwald. Und passt auch besser in die Story und auch irgendwie die Dynamik zwischen dem und dem Dumbledore. Wirklich, das ist ein riesen Upgrade.
Der Depp, aber wo kannst du den noch schauen?
Ja, also ich habe das Gefühl, in dem Stern ist so krass untergegangen. Oder irgendwie eigentlich angefangen hat es mit Pirates of the Caribbean. Und dann von dort her ist es eigentlich nur noch der Rap.
Also das ist es. Dort hat er einfach nochmal einen fetten Boost bekommen von Pirates of the Caribbean.
Aber eine schauspielerische Leistung ist exponentiell mit der Exposure von ihm eigentlich. Also weißt du, irgendwie er ist dann weiß ich nicht. Oder es ist so Fear and Loathing in Las Vegas, es ist so hure krass schauspielerisch und so zum Beispiel. Oder irgendwie, aber so das ganze Zeug. Ich meine, dann am Schluss ist er auch nur ein One-Trick-Pony, wo irgendwie so einen typischen Madman kann spielen, wo er eigentlich ist in dem als Pirates of the Caribbean, wie heisst er?
Ja, Jack Sparrow. Jack Sparrow, Er spielt einfach
Jack Sparrow einfach als Indianer, Jack Sparrow als in der Schokofabrik, Jack Sparrow, oder? Das ist das, was er jetzt kann.
Als Pirat. Ist so, es hat etwas.
In Charlie and the Chocolate Factory spielt er mehr sich in Michael Jackson, habe ich das Gefühl.
Das ist jetzt Ricky Gervais.
Über so Piraten habe ich im Fall dann vielleicht nächste oder übernächste Woche etwas. Ich habe nämlich die erste Folge von der HBO-Serie von Waititi, von und mit Waititi.
Nice.
Oder ist es auf Disney gelaufen?
Wenn du HBO hast,
jetzt ist es auf HBO.
Oder Hulu.
Ja, ich überlege jetzt gerade. Nein, es ist HBO. Okay. Ja, es ist gut, ich muss einfach sagen, bei mir ist mega vieles auf HBO und auch auf Disney. Da Death on the Nile und gerade nochmal etwas, weil eben vermutlich, weil wir das deutsche Disney haben und aber das amerikanische HBO, dann überkreuzt sich irgendwie. Weil das ist das, was ich gesehen habe, nämlich der Murder. Shit, jetzt habe ich Murder geschrieben.
Mord auf dem Nil heisst es, glaube ich, auf Deutsch.
Da heisst es Steph, ich habe den Trailer zum Glück offen. Ich habe mir gerade gedacht, das stimmt irgendwie nicht. Das klingt nicht gut. Vermutlich ist es Murder on the Orient Express und Death on the Nile. Das ist...
Sorry.
Ja, genau. Es ist sozusagen die Fortsetzung von Mord im Orient Express vor 3-4 Jahren. und das ist also beides eine Agatha Christie-Verfilmung. Der ist eben aus dem glaube 1917 oder so, irgendwie hat sie das geschrieben, oder halt wirklich, glaube zu der Zeit, wo das irgendwie spielt. Und keine Ahnung, zeitlich habe jetzt das nach dem Orient Express, das kommt da gar nicht drauf an, das sind halt so die Murder-Mystery-Krimis mit dem Hercule Poirot, wo da wieder mitspielt. Der gespielt wird von Kenneth Branagh, vermutlich. Ein Engländer. Der ist auch der Regisseur. Und verkörpert hier wieder Poirot. Und die Geschichte ist, er wird da sozusagen eingeladen auf so eine Nilfahrt, wo ein junges Bärli ihre Hochzeitsreise sozusagen feiert mit Freunde und Bekannte, und sie ist natürlich stinkreich, oder? Kann sich da eben das ganze Schiff da für ihre Freunde mieten und sonst nur noch so die Leute, die fein kochen für sie. Und dann gehen sie da so richtig dekadent. Wirklich, der ganze Film ist ja so. Ich finde, er hat noch einen speziellen Stil. Also, er glänzt fast. Ist fast durch kitschig. Mhm. Aber ich habe es irgendwie dann doch noch alles in allem irgendwie noch geil gefunden. Aber das zeigt einfach, dass der Kolonialstil, so der Dekadente von den Westler, die da eben auf Ägypten gehen dort, und Pyramiden und so, und ihrem dicken Schiff und ihren allen weißen Kleider dort gehen feiern. Und dann natürlich passiert ein Mord auf dem Schiff, und dann sie ist mega reich, und dann wird ihr natürlich der Klunker geklaut. Das ist ja das, was man glaubt im das sieht man auch im Trailer schon, das ist so die Prämisse, und dann geht es natürlich wieder darum, erstens, wie geht es weiter, oder? Und wer ist es vor allem gewesen, oder? Und leider ist es wieder so ein Film, aber das sind glaube ich alle Agatha Christie, du kannst selber nicht drauf kommen. Also, ich glaube, du das merkst auch bei seiner Auflösung, die Filme sind ja immer gleich gestrickt, oder? Also, da werden die ganzen Leute vorgestellt, und da ist auch wieder so ein riesen Kader, oder, an Leuten, die man kennt. Da.
Der Russell Brand spielt mit, darum schauen dann
nicht. Ja, der ist noch gut, aber der ist noch gut getarnt. Den siehst du auf den ersten Blick gar nicht.
Und ja, wenn du ihn merkst, das ist ja wieder... Den kann man aber jetzt einfach einmal canceln. Hast du gesehen, was der ist? Der komplett irgendwie abgeschwoffen irgendwie. Der ist jetzt komplett...
Ist der nicht schon immer doof gewesen?
Nein, der hat früher wirklich noch gescheite Sachen gesagt und so. Und das war eigentlich ein recht guter Comedian gewesen. Aber jetzt seit Corona und so, und der zieht gerade durch. Er zieht von Corona gerade weiter mit Putin-Sympathisanten.
Oh nein!
Und so.
Kann
man nicht schauen.
Er hat keine grosse... Also er ist eine Nebenrolle. Okay. Eine von der... Ja, er ist eine Nebenrolle. Er ist nicht so eine grosse Rolle. Aber er wirklich ein sehr stimmiger Film. Wirklich mit mega schönen Bildern von dem Schiff und dem Nil und eben ihren schönen Kleidern und alles. Es ist wirklich so gediegen, so prunkvoll. Wirklich schön zum Schauen. Und einfach, ich bin ein Fan von diesen Murder Mystery. Es gibt so wenig die Geschichten. Ich habe die Geschichte schon gekannt, aber ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wer es genau ist. Ich habe dann auch immer so gewisse Sachen sind dann noch so irgendwo in Erinnerung, dann weisst du, was ungefähr sein wird. Und ich habe nur etwas, ist mir aufgefallen beim Schauen. Also, wie sich jemand verraten hat. Das hat dann nicht gerade den Mörder verraten, aber etwas hast du tatsächlich herausfinden können. Und ich schon gar gefunden habe, das ist fast ein bisschen einfach gewesen, so wie sie das hat jetzt das nicht gerade jeder geschnallt, aber das alleine, typisch Agatha Christie, ist das natürlich nicht das einzige Geheimnis. Es ist ja immer so extrem verstrickt, oder eben wer Mord im Orient Express kennt, was dort die Geschichte ist, der weiss, was dahinter steckt. Also ich habe wirklich tiptop gefunden. Und ich bin nicht einmal Fan von der, das ist auch so ein Zwetschge da, wie heisst die, wie heisst sie? Wonder Woman da?
Gal Gadot.
Die lässt halt immer ganz komische Sachen gegen Palästina und so raus, oder? Sie ist ja von Israel. Ja. Und da kannst du auch nicht zulassen. Aber das ist halt so. Aber sie passt in die Rolle nie, weil sie so wirklich ein bisschen aus wie Kleopatra und so. Von dem her. Und sie soll ja so der dekadente Reiche oder einfach so eine. Ja. Nein, es ist wirklich ein guter Film. Sehr unterhaltsam gewesen. Und gutes Mystery. Wirklich. Ich mag das. Das ist einfach. Das ist geil. Kann man sich geben.
Geht
es eben auf Disney?
Also, ich bin Fan von Mord im Orient Express. Sorry, eben von dem bin ich jetzt nicht so Fan gewesen. Irgendwie hat er mich nicht so gepackt. Er hat zwar eine spannende Prämisse, aber hat mich dann eben nicht ganz so gepackt, nicht bei der Stange gehalten.
Nein, ist super gewesen.
Knives Out habe ich grandios gefunden. Das ist auch so ein Murder Mystery. Und den habe ich sowas von gefühlt.
Ja, der
ist einfach besser gefilmt. Ja, aber das ist der Film besser. Also, weißt du, beim Mord im Orient Express ist eine mega gute Geschichte, finde ich. Mhm. Also, die Geschichte ist mega gut. Der Film ist einfach ist easy. Ich glaube, du könntest tatsächlich den Alten schauen. Mhm. Und beim Death on the Nile habe ich auch schon den Alten gesehen. Mhm. Der ist irgendwie aus den 70ern oder so. Der ist wirklich auch gut gewesen. Und ich kann aber den jetzt wirklich, der ist gut, einfach weil er wirklich schön gemacht ist. Und beim anderen eben, ist ja auch wieder mit dem Johnny Depp und so. Ich habe den, glaube ich, einfach auch. Ich habe ihn einfach gut genug gefunden, weil die Geschichte gut ist. Ja. Aber den Film selber habe ich jetzt auch nicht außergewöhnlich. Aber es ist auch ein schönes Setting mit dem romantischen, also der Zug halt oder der Orient Express und so.
Ja, Production das Value ist richtig schön. Ja,
genau.
Das stimmt. Ich glaube, die alten 70er, die du meinst, ist der Haupttasch, also der Hauptcharakter, Hercule Poirot, wird dort, glaube ich, vom. Wie heißt der? Griffith, der Schauspieler, der gleiche Schauspieler, der Onkel Vernon in Harry Potter spielt. Der Fetz. Griffiths oder irgend so
etwas. Ja, das kann sein. Das kann sein. Er ist ein bisschen im Fest. Das kann sein. Ich gehe sonst aber schon mal weiter.
Ich
also, dann. Ich habe 1,5 Games. ja, ich habe gemeint, dann ist mir ein Update. Aber ich kann. Noch nicht lange sind uns leider kein Go geschickt, oder? Wir sind gehören nicht zu Privilegierten. Aber ich habe nicht das Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht einmal so richtig auf dem Radar gehabt, aber es war auch so ein recht gehyptes Spiel gewesen. Ich habe immer viel davon gehört irgendwie. Dann doch auch. Obwohl ich dann gefunden habe, ja, aber hey, ist doch einfach ein Lego-Game. Von denen gibt es doch wie Sand am Meer. Das stimmt irgendwie auch, aber aus irgendeinem Grund ist dann. Die sind ja doch auch sehr populär. Und. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es doch ein paar Änderungen gegeben hat. Die Lego-Games, haben die schon noch nie ausgespielt? Du schaust
nein, nein, tatsächlich noch nie, nein.
Du, Simon,
nein,
auch
nein,
nicht?
Nein, alles interessiert mich wahnsinnig nicht.
die sind eben immer gleich gewesen. Das sind halt, eben, ich würde behaupten, das sind schon Kindergames, also oder? Ja. Spielzeug ja auch. Und ich habe die hat schon Star Wars Trilogie halt damals noch und die jetzt schon gegeben. Oder das sind schon alle 6 gewesen, weiß ich nicht mehr. Indiana Jones, Ghostbusters, Herr der Ringe, habe ich alle gespielt. Also ich habe keins durchgespielt, weil es ist immer das Gleiche, irgendwie so nach ein paar Stunden. Habe es halt langweilig gefunden, weil es ist so basic, oder? Du läufst einfach rum, schiessest alles runter, Schalterrätsel da, per Knopfdruck, wirklich mit einem Knopf, dann das Lego-Teil irgendwie etwas zusammensetzen, wo an dem Ort steht. Nicht, dass du irgendwie dort. Du musst nicht kreativ sein, du drückst nur den Knopf und dann baut es halt das Geschütz zusammen, dann kannst du mit dem schiessen oder irgendetwas, oder? Oder es baut einen Knopf zusammen und dann stehst du auf den Knopf vor. Und weil es Koop ist, stehen zwei Leute auf zwei Knöpfe. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und die Alten wirklich, die sind mir dann wirklich schnell ausgefahren, weil es halt eben brutal linear halt sind, oder? Dann läufst du einfach deinen Gang entlang auf dem Death Star und so und dann prügelst dich durch. Und der ist jetzt schon noch ein bisschen geiler. Das Level ist viel offener. Jetzt in einem Raumschiff ein bisschen weniger, oder? Mhm. Aber wenn du jetzt auf Tatooine oder so kommst, dann kannst du wirklich. Du bist dann auch in den. Wie heisst der Ort bei Boba Fett, wo sie die ganze Zeit waren?
Mos Eisley. Nein.
Mos Eisley. Ja, egal. Aber auch so eine Stadt. Vermutlich ist Mos Eisley jetzt in dem
Mos
Fall.
Mos Espa. Ja, ist von
dem. Egal. Eine von diesen Städten, da wird es Mos Eisley vermutlich sein. Most likely. und die kannst du wirklich. Du hast einen Wegpunkt, wirklich. Doppel sicher zeigt, wo durch. Oder du siehst dann die Leute mit den Ausrufezeichen oder Fragezeichen, die dir Nebenquests geben. Und du kannst wirklich auch ein bisschen erkunden. Und sie sind dann doch noch erstaunlich weitläufig. Und im Alten war die Kamera wirklich so fix gewesen. Also jetzt ist es halt wirklich mehr so ein bisschen Open World, Third Person. Du kannst frei rumschauen. Und so wirklich so ein recht ausführliches Upgrade-System. Du findest dann, so sammelst du nonstop so die Steinli, oder die Lego-Steinli. Und dann gibt's dann also die Kyber-Bricks, weiss gar nicht, wie es irgend so heisst. Die musst du dann finden, oder durch Challenges, oder eben Nebenquests und so, kommst du die über. Und dann von denen brauchst du halt eine gewisse Zahl, wahrscheinlich 4. Und dann brauchst du 1000 von den normalen Lego-Steinen, dann kannst du das Upgrade machen. Und Upgrades gibt's für alle Figuren übergreifend. Oder auch für irgendeine 9 Klassen, weißt du, so Schurken, Protokoll-Droid oder Bounty Hunter. Also, das heißt, früher hast du eben das Zeug einfach, ich glaube, so Goldbricks hast gesammelt. Aber das war nur ein Collectible gewesen. Nichts, oder? Jetzt kannst du wenigstens das Zeug sammeln oder etwas bringen. Ja. Hey, und das hat irgendwie. Es ist so, der Umfang ist so gigantisch. Weißt du, sind alle 9 Filme, die du kannst wählen, in irgendeiner Reihenfolge. Es hat irgendwie. 100 Figuren. Weißt du, zuerst habe ich wirklich gemeint, ah ja, logisch, also die Main-Figur. Aber nein, es hat natürlich alle Figuren. Also wirklich unter den Freischaltbaren. Weißt du, irgendwie scrollst und scrollst. Also, und auch Fahrzeuge, oder? Es hat alles drin. Und von dem her ist natürlich, du bist an all diesen Locations. Es gibt mega viel zu sehen. Also ich glaube, wenn du Lego und Star Wars Fan bist, dann ist das Gesetz, dann ist das geil. Ich kann's, und ich finde es wirklich auch schon ein bisschen besser als die alten, eben, weil es ein bisschen mehr Abwechslung hat, aber das Gameplay, der Kern ist immer noch das gleiche, also es ist immer noch sehr wellenmässig mit den Gegnern. Weißt du, gerade am Anfang, eines der ersten ist, wo du Han Solo und dem Chewbacca hilfst, die Millennium Falcon, das kannst starten und für das brauchen sie noch irgendwie 3 Teile. Es ist in dem Hangar und du wirst ein Angriffer, das heisst, du musst immer wieder so regelmäßig ein paar Wellen von Gegnern einfach stupid abschiessen. Ist jetzt nicht so.
Ja.
Klar, du kannst nachher auch Zeugs umschleudern. Und dann setzt halt irgendein Geschützturm drauf und der Chewbacca macht einen schweißen dann an. Wenn es das zweite bist, ist es halt schon gerade einiges lustiger, weil dann die Spieler sind nicht so doof. Du hast immer mehrere eben Figuren, du kannst frei wechseln. Mhm. Oder? Du kannst einfach hopp, hopp zwischen denen hin und her hopsen und so. Und mega schön, auch das Design. Also es ist scheiß polierte Huren Lego-Steine, sieht schön aus. Und eben, mal bist du in einem Raumschiff, mal bist du auf einem komischen Viech rumreiten und dann mit dem Laserschwert und dann, es ist alles drin.
Es folgt schon los in dem Film, oder sind es alles wirklich Szenen, die in dem Film vorkommen?
Schon sehr stark die Szenen. Eben, also, wenn du blind immer am Weg folgst und fragst immer gerade, willst du die Story weitermachen, wenn du am Ziel bist? Mhm. Und dann, ja, gehst du halt dort weiter. Und das ist natürlich alles drin von den Barfights zu Todesstern. Und genau, was immer noch das Aushängeschild von dieser Lego-Serie ist eben der Humor. Also weißt du, dann irgendwie, da kommt der Darth Vader rein und so und du siehst die überraschten Rebellen in dem Raumschiff, gerade im New Hope, im ersten Teil. Und der eine steht halt einfach gerade noch irgendwie Bischi dort oder so. Oder irgendwie, oder schmeißt halt einfach irgendwie die Leute. Also es ist ein kindlicher Humor, aber es ist mal origineller, mal weniger. Aber es ist noch witzig. Also du bist schon immer ein bisschen am Schmunzeln. Ich finde wirklich, der Humor ist schon immer gut gewesen. Und bis jetzt, ich habe jetzt erst ein paar Stunden gesagt, ist er wieder gut und er ist auch wichtig. Also weißt, ohne das wär's mir auch zu plump. Mhm. So ist es einfach noch so ein bisschen...
Geil.
Und du kannst ja umstellen zwischen Kauderwelsch und der Originalstimme. Ah. Also, wir müssen übrigens mal schauen, weil der Earl... Wie heisst der Vorname? Earl Jones.
Oh ja.
Hat nochmal einen Namen vorne dran. der, wo der Darth Vader die Stimme hat, der tönt original.
Okay.
Aber die anderen nicht. Tönen sehr ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, die meisten anderen sind nicht der Originalsprecher. Der könnte es allerdings sein. Oder einen guten
Imposter.
Und dann noch.
Aber findest du es gut? Oder, also,
ich find, oder ja, aber ich würde es nicht... Für mich ist es ein bisschen... Ich habe es einfach so nach zwei Stunden... Nein, nicht einmal. Ich habe schon nach einer Stunde hätte ich können aufhören, weil es mir einfach... Es fordert mich nicht, oder? Ich habe zwar im Fall ein paar Mal müssen schauen, wie es weitergeht, aber einfach weil... Wie das Game kommuniziert nicht, muss ich da gumpen und dann so, da wäre ein Doppelsprung da drüber gewesen oder dort hat es irgendeinen Hebel gehabt. Das war kein Rätsel gewesen. Es ist einfach, mir hat das Game irgendwie nicht kommuniziert, was du machen musst. Zwei, drei Mal wirklich nicht geschnallt, was das Game von mir will. Aber schwierig ist es nie, oder? Und darum. Aber hey, ich finde es solid. Und wenn man jetzt wirklich, wie der Luca, jetzt wirklich ein Star Wars-Fan und das noch nie gespielt hast, dann ist also der Fanservice, hey, das ist das trieft von Fanservice,
geil,
oder?
Geil.
Also, ich glaube, du würdest das schon noch cool finden. Ich habe noch einfach noch ein bisschen weiter Ding gezockt, weil einfach damit ich das nochmal von dem nochmal erzählt habe, weil ich das immer noch sensationell finde, das Tunic. Mhm.
Das Zelda.
Das Zelda-mäßige mit Bosskämpfen, solche knackigen Bosskämpfe. Und ich bin schon recht viel weitergekommen und ich finde es immer noch sensationell, weil du einfach, eben, du wirst immer gefordert und nicht irgendwie, eben, Bosskämpfe können zum Teil schon ein bisschen nerven. Mhm. Gestern habe ich keinen einfach nicht geschafft. Aber sonst sind es irgendwie, du musst einfach immer mitdenken, sex einfach, damit du weißt, wo du durchgehst. Und das habe ich ja schon mal gesagt vor ein paar Folgen, dass das schon nerven kann. Du findest dann aber eben, du findest schon wie Not in die Spielanleitung. Und mittlerweile habe ich auch genug Übersichtskarten, damit ich weiss, wo ich ungefähr bin. Das hilft schon extrem, oder? Dann siehst du einfach, ich bin da, muss dort durch. Und du findest einfach in regelmäßigen Abständen neue Sachen oder entdeckst Sachen. Also weißt du, merkst dann irgendwie, der Shit, den ich die ganze Zeit im Inventar hatte, das kann ich so brauchen. Mhm. Oder weißt du, irgendwie von, weil einfach, ja, du hättest es ausprobieren können, aber es hat schon viele Sachen, die, ja, das findest du vermutlich auch sonst nicht raus. Und wenn du es dann rausfindest, findest du so, ah, ihr Sneaky, Sneaky. Also weißt du, wirklich so, dann, die Plattformen sind, praktisch und so, einfach irgendwie, ja, das, es erfüllt mich irgendwie einfach mehr, weil es mir mehr liefert und weil es wirklich auch, ja, es ist irgendwie origineller gemacht, oder? Das Lego ist so eine hochproduzierte Massenware, aber super, also ist wirklich, ist gut gemacht, du weißt, was du bekommst. Tunic hat vielleicht ein bisschen mehr Ecken und Kanten, aber ich finde es für, ja, für mich jetzt bietet es auch ein bisschen mehr und ich, das zocke ich sicher immer noch weiter, ich habe wirklich auch immer wieder Lust, um es weitermachen und ja, bringt einfach in wirklich guten Abständen immer neue Sachen und das verdammte Manual, ich muss irgendeine Special Edition haben, ich brauche die, die sieht so geil aus einfach. Tunic, wirklich, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, im Game Pass ist es drin und sonst auf Steam oder ich glaube es ist auf Switch und überall.
Ja, ich bin wieder, ich mache jetzt übrigens noch ein Elden Ring weiter, ich finde es immer noch sehr geil. Du kannst da erst die
erste Boss. Eben, du hast gerade wieder
angefangen, ja, nach dem Gran Turismo. Bin ja. Jetzt wieder voll, bin ja. Ich wieder voll drin. Ich fühle es so verdammt.
Geil.
Es ist richtig gut. Aber ich bin jetzt so ein bisschen ich bin ein bisschen am Parieren lernen und so. Ich bin am Get-Good werden.
Fucking Parieren, das habe ich aufgegeben in irgendeinem.
Ja, ich habe eben ein Schild gefunden, das Parier-Window ein bisschen vergrössert. Der sogenannte Buckler, den habe ich mitgezogen. Und dann ist es ein bisschen einfacher zu parieren. Aber, aber ja, es ist schon ein verdammter Struggle, aber es ist auch verdammt geil, wenn du es dann nachher schaffst. Und wieder einmal, jetzt bin ich bei irgendeinem Boss, wo ich einfach kann's nicht auf mir sitzen lassen. Ich will nicht noch besser, ich will nicht noch mehr leveln. Ich muss jetzt den Sieg einfach schaffen. Jetzt bin ich seit die letzten eineinhalb Stunden habe ich den verdammten Lava-Wurm investiert, aber ich will einfach nicht dort. Also es ist ein absolut optionaler Boss irgendwo in einer Höhle rein. Aber ich kann ihn schon wirklich auf fast null gehabt, bin greedy geworden und dann hat er mich verwünscht, den Wichsen.
wenn er dir so ein Lava-Schwert gibt, dann wüsste ich welchen.
Aber ich habe keine Ahnung, was ich noch bekomme. Und jetzt habe ich eben auch den Godric, der erste Boss, also sorry, no spoiler, aber es ist wirklich so der erste nach dem Ding dort. Und habe auch jetzt zuerst mal so, ich habe alles so Zeug herausgefunden, dass es noch weitere Flasks gibt, wo man so Tränen kann rein tun und so, ganz verreckt.
Ja, wie hast du das herausgefunden? Weil ich als irgendwo in einem Video irgendwo das gesehen.
Der Tommy, mein Kumpel, bin ich durch mein Inventory irgendwie und wir sind ein bisschen im Discord-Chat und er gesagt, hey, für was sind die huren Perlen? Er hat gesagt, ja, du musst da zu den Melikö-Killen und so und dann nachher. Ja, ja.
So finde ich es am besten, das ist für mich nicht. Das, dann hast du es nicht nachgeschaut, das ist eigentlich das Geilste, so hat man früher in der Games
gezockt. Ja, genau. Also weißt du, ich meine, die Killen hätte ich ja sowieso irgendwann entdeckt. Also. Und dann hätte ich es irgendwie.
Ich bin im Fall wirklich noch. Ich bin dort gar nicht mehr gesehen nachher. Ich habe es halt irgendwo gesehen in meinem Video, dass einer irgendetwas hat, wo ich. Also ich habe gesagt, der hat den Trank, den habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dann bin ich es kurz nachlesen, weil ich gefunden habe, ja, ich bin halt nicht. Ich wäre, glaube ich, wirklich nicht mehr dorthin gegangen.
Ja, es aber ist halt eben. Das ist ein das Problem, dass ich irgendwie vier Wochen lang nicht mehr gezockt habe, habe ich gewusst, wo bin ich schon gesehen und wo nicht. Weil, aber bei diesen Souls-Games, und das finde ich krass, obwohl das so eine Open World ist, every nook and cranny. Jeden Quadratzentimeter von dieser Welt musst du durchsuchen. Oder? Ich weiss jetzt zum Beispiel auch, irgendwo ist eine Höhle, wo nachher auf die einzelne kleine Insel kommst. Jetzt muss ich die mal irgendwann suchen. Ich weiss, dass es da eine Höhle muss sein. So viele Spoiler habe ich bekommen. Aber ich weiss, dass auch dort wahrscheinlich dann nachher irgendwie nochmal etwas. Ja, das ist halt, das sind halt die Games. Aber ist krass, weißt? Und dort, das ist so voll, dass wirklich every nook and cranny musst. Also ja, noch mit der Keim. Wir sind noch gar nicht dort, wo man irgendwelche Wände muss reinschlagen muss, nachher hinten dran ist irgendwie
der Raum. Oder Böden. Aber der Straub ist immer noch auch zirkuliert in den Medien und so. Also das ist schon extrem.
Ja, ich meine, es ist jetzt eineinhalb Monate oder nicht ganz, von einem Monat rausgekommen, aber also weißt du, der Umfang ist auch gigantisch. Ist noch,
Nein, schon, aber das zeigt einfach, wie huere populär das ist. Weil ich lese immer noch jeden Tag viele Storys dazu und sehe immer überall noch Videos. Also das ist irgendwie...
Es ist einfach eines der absolut besten Games. Also man muss wirklich... Ja, also man sieht jetzt, dass es populär ist. Nicht nur so ein... Ich meine, dass Kritiker dann irgendwie Bloodborne im Himmel loben, aber ich kenne keinen, oder vielleicht jemanden kennen, der es wirklich auch so fühlt. Die meisten anderen ist einfach viel zu schwer. Das ist Dort hat schon gewisse Diskrepanz. Aber jetzt bei dem Elden Ring ist es tatsächlich einfach nicht so, weil es einfach auch sehr viel einsteigerfreundlich ist. Und du den Schwierigkeitsgrad kannst selber bestimmen mit den Summons und so. Also, ja, ich finde, das haben sie eigentlich richtig geil gemacht. Gibt sicher ein paar whiny Dark Souls-Fans, Bitches, die finden, das ist doch nicht mehr Dark Souls, weil wir nicht mehr zusammen zu der Open World. Aber wirklich, einfach vom Figaro, wirklich. Einfach
die reden Ruhe, genau so.
Eben die Schnur. oder?
Ja. Nein, eh. Also, komm, wer jetzt noch dran ist, der Luke und ich, wir streamen übrigens dann, ich weiß gar nicht, ob der, wenn der Podcast vorher rauskommt, dann streamen wir am Donnerstag am Mittag. Und sonst haben wir am Donnerstag Mittag gestreamt, dann könnt ihr einfach das Video noch anschauen auf YouTube. Cool. Jedenfalls das Lego Skywalker tun wir im Koop zocken, hoffentlich. Und also, ja, da haben wir es gehört. Und ja, also, dann mich freut, dann bis in einer Woche und tschüss miteinander.